herzlich willkommen zur neuen Folge von Metal Minds, The Pit Unplugged, dem offiziellen Podcast von Maggle.de. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch durch diesen Pit heute. Und heute dabei habe ich einen ganz besonderen Gast, jemanden, der seit Jahren die neue deutsche Härte prägt, der die Bühne mit eisiger Präzision beherrscht und der mit seinen Texten immer wieder den Finger in die Wunde unserer Gesellschaft legt. Alexander Weselski von Eisbrecher. Und in einer Zeit, in der wir ununterbrochen reden, teilen und posten, dabei aber oft die wichtigen Themen ausblenden, schlüpfen Eisbrecher mit ihrem neuen Album Kaltfront genau in diese Lücke. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und zeigen auf, was schiefläuft. Sei es die verzerrte Realität durch Social Media, die zunehmende Einsamkeit oder die allgemeine gesellschaftliche Kälte. Wir sprechen heute über die neue Platte, über den schmalen Grat zwischen Selbstdarstellung und Isolation, über technische Entwicklung in der Musikproduktion und darüber, wie künstliche Intelligenz die Branche verändert hat. Also, lasst uns eintauchen in die Welt von Eisbrecher. Hallo Alex, ich freue mich ganz sehr, dass du heute mein Gast bist, auch wenn du wahrscheinlich auch bloß mit Wasser kochst, aber schön, dass du da bist.
Ja, mit was soll ich denn sonst kochen? Schön, dass ich da sein darf und an alle, die auch sonst mit Wasser kochen, einen wunderschönen Gruß.
Ja, wir treffen uns ja heute an einem Dienstag und Studien belegen, dass Dienstage die schlimmsten Tage der Woche sind. Also im Vergleich zu den anderen Wochentagen ist an einem Dienstag die Stimmung wirklich schlecht. Wie ist gerade deine Stimmung?
Hervorragend.
Hervorragend?
Meine Stimmung ist hervorragend, denn es ist Dienstag. In meiner Welt, so wie ich die Welt sehe, sind alle Tage gleich gut oder gleich scheiße. Und ich sitze gerade im Auto, spreche mit dir, das ist wunderschön. Und insofern ist es ein guter Dienstag. Ich könnte ja auch nicht mit dir sprechen, nicht im Auto sitzen und Bauchweh haben. Wow, nee, mir geht's hervorragend. Ich finde, der Dienstag ist toll. Machen wir das Beste draus.
Gut, dann lass uns doch einfach ganz unverhohlen einsteigen. Ihr bringt am 14. März ein neues Album heraus, das heißt Kaltfront. Und bevor ich dich mit meinen eigenen Erkenntnissen aus der Platte frame, ich durfte ja schon reinhören, lass uns einfach mal über die Platte sprechen, beziehungsweise sag du erst mal, welche Kaltfront zieht denn da auf?
Will ich nicht erklären, weil wer Augen hat, der sieht und wer Ohren hat, der hört. Guck dir unsere Gesellschaft an. Wir haben jetzt eine Band, den Eisbrecher gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Ziel von uns war immer, das Eis zu brechen, deswegen der Bandname. Und jetzt zieht die Kaltfront auf. Traurig, aber wahr. Die Leute werden immer kälter. Das zeigt sich daran, dass immer mehr übereinander geschimpft wird, aber keiner mehr mit jemandem spricht. Jeder schiebt auf den anderen. Wir schieben den schwarzen Peter immer, egal wem, in die Schuhe, nur nicht uns. Selbst anderen Leuten die Finger ins Gesicht halten, ist das neue Super-Hobby geworden. Und das ist die Kälte. Wir reden einfach nur von menschlicher Kälte. Liegt wahrscheinlich an Social-Media-Missbrauch. Aber vielleicht missbraucht Social Media inzwischen ja auch uns. Also ich würde sagen, es geht vor allem um diese Kaltfront. Und wenn ich die nicht meine, und die meine ich natürlich schon auch, dann meine ich natürlich die ganz finstere, dass was könnte passieren oder was würde passieren, wenn es wirklich zu einem Ende der Tage kommt, zu einem wie auch immer ausgelösten Nuklearschlag, dann sitzen wir da in einer finsteren, scheißkalten, apokalyptischen, dystopischen Welt und fragen uns, was zum Beispiel haben wir nicht verstanden, wo genau haben wir denn die falsche Abbiegung gemacht. Und die konnten wir so weit kommen lassen und jetzt ist es nicht mehr zu ändern. Dann sitzen wir da und wissen, wir werden in dem selbstverschuldeten Fallout einsam vor die Runde gehen. Und das haben wir uns einzig und allein selbst zuzuschreiben. Das ist die schlimmste aller Kaltfront-Visionen.
Naja,
wollen wir mal hoffen, dass es nicht so kommt. Die Hoffnung stirbt zuletzt ja auch im Song auf der Platte.
Ja, genau, das ist auch ein Song auf der Platte. Aber wie du das gerade sagst, ich glaube, beide Kaltfronten, die du beschrieben hast, hängen damit zusammen, dass wir einfach nicht mehr miteinander reden. Also vieles läuft ja darauf zurück, dass wir übereinander reden, wie du das gerade gesagt hast, oder aneinander vorbeireden oder uns vielleicht auch gar nicht die Zeit nehmen wollen, miteinander zu reden.
Ja, das ist so. Also ich bin kein Psychologe. Wenn man in der Band spielt, ist man sowas immer ein bisschen auch automatisch. Also entweder ist man Psychopath oder Psychologe oder ich würde mal sagen, als Frontmann einer Band bist du beides, Patient und Therapeut. Wo genau jetzt wann was schiefgelaufen ist oder wie lange schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein generationsübergreifendes Problem inzwischen. Unsere Großeltern, also bleiben wir mal ganz kurz beim Thema Kommunikation. Es ist der Schlüssel zu allem Elend. Nichts ist schöner als eine gelungene Kommunikation. Dann fühlen sich alle gut und sagen, wie schön, dass ich mich so hervorragend unterhalten habe. Zu einer gelungenen Kommunikation gilt für mich ein Blick, ein freundlicher Blick oder eine tolle Servicekraft in einem Restaurant oder eben eine wirklich gute Unterhaltung auf Augenhöhe. Also das kann in Sekundenbruchteilen laufen oder es kann auch über Stunden gehen. So, und jetzt, das ist gelungene Kommunikation. Da würde man gern mehr davon haben. Aber was machen wir heute? Reden wir überhaupt noch miteinander oder schreien wir uns eigentlich die ganze Zeit nur unsere vermeintliche jeweilige Wahrheit ins Gesicht? Man wartet sich ab. Unsere Sprache hat sich eigentlich zu einer einzigen Ohrfeigerei entwickelt. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass Leute miteinander reden. Das Leben ist inzwischen zu einer Talkshow verkommen. Talkshows zeichnen sich dadurch aus, dass Leute da sitzen, sich nie gegenseitig zuhören, nur ihre Parolen in die Kamera klären, meistens nur von irgendeinem Land, Mjotka, Maisberger Inner und so weiter, Moderatoren, Darsteller, motiviert werden, noch ein bisschen weiterzumachen und am Ende kann man vielleicht noch einen Skandal für die Bildzeitung rausholen. Aber niemand interessiert sich in Wahrheit für die Meinung des anderen und niemals würde jemand sagen, also ist noch gar nicht gesehen, gutes Argument, guter Punkt, da haben sie recht, stimmt, muss ich jetzt mal, da werde ich ab jetzt die Dinge anders betrachten, sowas findet nicht statt. Und das haben wir wohl ins normale Leben adaptiert. Inzwischen ist einfach so, my way or the highway, wie der Rutte sagen würde, friss oder stirb, und wenn du nicht meiner Meinung bist, steh ich auf, roll mit den Augen und lass dich stehen. Eigentlich geht du wie im Kindergarten. Mich regt sowas wahnsinnig auf, ich komme aus einer Zeit der schweigenden Großeltern, die haben die Nazi-Zeit auf dem Buckel gehabt. Deren Kinder haben nie groß irgendwas erfahren, also sprich, jetzt immer bei der Generation meiner Eltern, Kommunikation, Fehlanzeige, man fragt nichts, man sagt nichts. Was Eltern denen gesagt haben, war einfach Gesetz. Aber die haben auch schon gemerkt, das ist eigentlich nicht so toll, das drückt. Gelernt haben, meine Elterngeneration hat auch nicht Kommunikation gelernt, von wem denn auch. Davor war die Generation der Verdränger und davor war die Generation der Pickelhaubenträger und so weiter. Der Deutsche und die Kommunikation, der Deutsche und die Verdrängung. Und jetzt plötzlich hat es Peng gemacht, wir kriegen die digitalen Wahnsinnsgeräte in die Hand gedrückt und plötzlich wird geschnattert auf Teufel komm raus. Bis vorgestern hatten wir doch ein Problem und überhaupt zu irgendetwas zu artikulieren und darf man überhaupt mit anderen über irgendetwas sprechen und muss das sein und halt doch den Mund. Und jetzt gibt's kein Halten mehr, kein Mundhalten mehr und kein gar kein Halten mehr. Und ich glaube, wir quatschen uns die Welt kaputt, wir quatschen uns selber an und durch jede Wand. Wir haben zu allem eine Meinung und von nichts eine Ahnung und glauben, weil wir ChatGPT fragen können, wir wären klug. Also, das Handy ist smart geworden und die Gesellschaft ist dumm geworden. Eine kluge Gesellschaft bräuchte kein Smartphone. Ich nehme mich da nicht aus, weil über genau so ein Gerät kommunizieren wir gerade miteinander. Früher hätten wir wahrscheinlich telefoniert. Vielleicht hätten wir uns auch einen Brief geschrieben. Was wir hier alle zusammen erleben, ist maximal gescheiterte Kommunikation. Und ich glaube, die größte Lüge der letzten 20, 30 Jahre war die, dass man uns erzählt hat, es gäbe eine digitale Revolution. Bei Revolution denkt ja jeder immer an irgendwas, die Befreiung von einer Unterdrückung. Die digitale Revolution hat uns in die Knechtschaft gezwungen. Die digitale Revolution hat uns gezeigt, dass wir als Menschen, als empathische Individuen offensichtlich abgemeldet sind und abgewirtschaftet haben. Und jetzt kommt KI. Schade. Und ich glaube, dass wir unter dieser... Am Ende sind wir aber doch Menschen, wir sind soziale Wesen und im Moment glaube ich, wir arbeiten uns alle aneinander ab. Die Gesellschaft wird kälter, das hatten wir gerade und tief in uns spüren wir, dass hier was grundsätzlich schief läuft, aber man will es nicht zugeben, man will ja modern sein, man will ja nicht im Weg stehen. Ja, man will in Wahrheit nicht sich eingestehen, dass dieser ganze technologische Irrwitz uns einfach nur schlecht tut. Punkt, der Mensch bleibt auf der Strecke, die Kinder sind entfremdet und die Eltern, anstatt den Kindern Wärme und Liebe zu geben, drücken sie ihnen halt irgendein Scheißtelefon in die Hand. Und das Ganze viel zu früh. Und wenn es einmal passiert ist, gibt es kein Zurück mehr. Ich würde mir wünschen, dass das alles verschwindet. Ich würde mir wünschen, dass es Puff macht und das war's. Kein Internet mehr, kein Handy mehr. Ja, das Leben wird komplizierter werden, aber das Leben wird auch wieder lebenswerter werden. Da bin ich restlos überzeugt. Aber das bin ich. That's just me in meiner kleinen Wahrheitsblase. Mhm. War ein sehr langer Monolog, es tut mir leid. Aber damit habe ich eigentlich zum Thema moderne Welt und wie ich sie sehe, glaube ich, alles gesagt.
Ja, also du hast ja ganz, ganz, ganz vieles gesagt, ne? Und das ist ja auch gerade das, durch dieses Digitale hat sich ja auch unsere Welt viel mehr vergrößert. Also wir leben ja nicht mehr in dieser kleinen Welt, sondern das sind ja ganz viele Einflüsse, die auch auf uns einströmen. Und da sozusagen auch zu entscheiden, was jetzt wichtig und relevant für mich ist, das fällt ja ganz vielen auch schwer, ne?
Es ist ja super, dass die Welt für uns alle von uns allen beflogen mit dem Auto durchfahren werden kann und alle, ich kann mit dir kommunizieren, egal ob du jetzt in Dubai, in Vancouver oder in Berlin sitzt. Genau, die Welt ist klein geworden, aber der Mensch, es geht alles zu schnell. Das Problem ist die Schnelligkeit. Digital ist sehr schnell und das, was der Mensch so hinkriegt, ist in der Regel nicht so schnell. Wir kommen nicht mehr hinterher. Was nützt es mir denn, die ganze Welt in Nanosekunden irgendwie durchrasen zu können bei einer Transaktion mit PayPal oder bei einem Post auf Facebook, wenn ich am Ende des Tages einfach trotzdem nicht mehr keine Sozialkontakte mehr aushalte? Also sprich, wenn ich Heimat nicht mehr fühle, wenn ich Menschlichkeit nicht mehr, wenn ich sie nicht mehr finde oder wenn ich sie nicht mehr geben kann oder nicht mehr empfinden kann, wenn meine Empathie auf der Strecke bleibt. Auf Deutsch gesagt, man muss einfach, Retro ist, muss der neue Schick werden. Wir müssen einfach einige Meter zurückgehen und zwar hinter diese Ausfahrt, die definitiv falsch war. Dieses Schild, wo drauf steht, digitales Wunderland, hier geht's lang, da dürfen wir nicht runterfahren. Das ist eine Farce. Und wer es nicht glaubt, der schaut sich den letzten Wahlkampf an, wie wir miteinander umgehen, was wir uns antun, wie wir keine Nerven mehr haben, wir keine Meinungen mehr aushalten, mit den Augen rollen und einfach jeder gegen jede Welt geworden. Das ist einfach widerwärtig. Ich weiß, dass wir besser sind als das Bild, das wir von uns jeden Tag erschaffen. Aber ich weiß nicht, warum niemand innehalten will und sagt, ja, hast recht, ist scheiße. Schmeiß doch mal das Handy weg. Mal 3 Wochen oder 4. Ich zieh mal den Stecker aus dem Internet raus. Ich bin mal non-smart für 3 Wochen. Ich nehme mal meinen Kindern, die ganze Familie macht mal Digital Detox. Begriffe gibt's ja immer, aber machen tut's ja keiner. Stattdessen 55-Jährige, die auf TikTok Lieder singen oder was? Und die Welt mit ihrem Schwanengesang und ihrem Quatsch da beeindrucken. Also das Problem ist einfach, everyone's a star. Jeder will ein Star sein. Warum eigentlich? Also was ist eigentlich bei den meisten Leuten an Urvertrauen nicht passiert? Wie viel Nestwärme haben eigentlich so viele Leute nicht gehabt, dass sie da draußen von egal wem beklatscht werden müssen? Anstatt einfach mal mit sich zufrieden zu sein, in seinem Garten rumzuwurschteln, sich zu freuen, dass ein Hase vorbeihoppelt oder im Wald die Tannenzapfen zu zählen. Also mir fallen 1 Million bessere Dinge ein, als meine Zeit mit Phishing for Compliments auf scheiß Instagram oder Facebook zu verbringen. Achtung, stimmt nicht ganz. Ich bin eine öffentliche Person. Ich muss ein bisschen die Werbetrommel rühren für meine Band und für meine Platten und so weiter und so fort. Aber wäre ich das nicht, mich würdest du da nicht finden. Also hätte ich nicht einen öffentlichen Job und wäre eh eine öffentliche Person in irgendeiner Form. Fuck it. Neugierig war ich auch schon und dann habe ich es mir angeguckt. Aber wenn es mit meiner öffentlichen Tätigkeit, Bühne und so weiter vorbei ist, dann sieht das. Auf Wiedersehen. Es gibt da niemanden und gar nichts. Es gibt kein einziges Argument, warum ich mich auf Instagram der Welt präsentieren müsste. Punkt. Und deswegen, ich werde es einfach nicht begreifen. Ich kann nicht begreifen, wie einfach jeder seine Zeit mit sowas vergeudet und seinen Urlaub, sein Essen und seine, was weiß ich, seine wunderbare Scheißbeziehung mit Küsschen-Selfies und Happy Valentine und wie sehr ich dich liebe und das alles öffentlich, das, also es wird einem wirklich ganz schön schlecht vor lauter Schleimscheißerei und Scheinheiligtum. Das ist wirklich genau nicht meins. Pfui. Nee, wir müssen zurück. Punkt aus Feierabend. Sonst fahren wir an die Wand.
Genau, was du sozusagen, also das ist total schön, weil ich musste überhaupt keine Fragen stellen. Also du beantwortest das alles schon super. Du fasst das immer alles wunderbar mit auf. Was du jetzt gerade so mit angesprochen hast, ist aber ja das, dass sozusagen wir scheinbar gelernt haben von unseren Eltern und Großeltern, die auch schon keine starken Kommunikateure waren, sage ich jetzt mal, über schlechte Dinge zu reden. Also es geht immer nur darum, dass alles gut läuft und schwere Dinge dürfen nicht adressiert werden. Man hat das Gefühl, es ist kein Raum da, dass man mal einen Fehler eingesteht, mal offen über Fehler spricht oder aber auch über Trauer, über Dinge, die uns einfach belasten, ne?
Scheint so zu sein, ja. Also ich habe neulich in der Unterhaltung, also ich rede ja gern mit Leuten, aber es nicht um jeden Preis. Es gibt ja Zeitverschwendungsgespräche. Dann gibt es welche, die sehr befruchtend sind. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten. Ich weiß nicht mehr genau, um was es ging, aber ich habe der Person gesagt, wir leben in einer seltsamen Gesellschaft. Das ist nicht von mir. Ich glaube, das habe ich bei Helmut Schleich gehört. Das ist ein bayerischer Kabarettist. Den kennt man vielleicht aus dem Bayerischen Rundfunk. Schleich-TV gibt's nicht mehr. Der hat sich mit den TV-Verantwortlichen wahrscheinlich ist irgendwann verscherzt, weil er sich eine eigene Meinung erlaubt hat in Zeiten, wo man sowas besser gelassen hätte. Aber dieser Helmut Schleich hat gesagt im Kabarett, wo ich war, wir leben in einer absoluten infantilisierten Gesellschaft. Die Erwachsenen werden zu Kleinkindern und die Kleinkindern werden zu Erwachsenen. Und das ist so. Ich kriege ja jedes Mal einen Vollausraster, wenn sich Leute mit I-Namen vorstellen. Ich bin die Claudi, ich bin der Tobi, ich bin der Micky, ich bin der Marki, ich bin der Furzi und ich bin der Scheißi. Sag mal, bist du 5 oder bist du 35 aufwärts? Ich hätte es gern mit Leuten zu tun, wo ich nicht das Gefühl habe, die sind ein bisschen, also da stimmt was nicht. Kann ja jeder machen, was er will, aber ich finde so, diese I-Namen sollten spätestens seit der Grundschule erledigt sein. So, das ist ja, wir reden von Erwachsenen. Und dann wollen Erwachsene auch immer der beste Freund ihrer eigenen Kinder sein. Das ist ein Kindergartenkumpel. Hey, chill mal und so, ne? Und so weiter. Also der Erwachsene wird immer infantiler und bescheuerter und knipst sich mit beknacktesten Klamotten und den bescheuertsten Moves. Und die Kinder vergreisen. Die Kinder haben Depressionen. Immer mehr Kids landen irgendwo in den psychologischen Auffanglagern, weil sie alle was Burnout haben mit 8, 12, 14, ritzen, keinen Sinn im Leben, an der Kälte unserer Gesellschaft erfrieren, während ihre eigenen Eltern mit der Flatcap rumlaufen und mit 50 so tun, als wären sie 25 oder 18. Steht alles auf dem Kopf. Und das liegt wahrscheinlich daran, wenn man permanent angeben muss da draußen, wie cool man alles managt und dabei übersieht, dass man gar nichts im Griff hat. Das Einzige, was im Griff hat, ist das digitale Terrormedium, den Menschen. Das heißt, die Tools, die Werkzeuge, die wir erschaffen haben, um uns eigentlich theoretisch das Leben zu erleichtern, haben uns im Würgegriff. Es ist umgekehrt. Wir werden eingeknastet von den Dingen, die uns das Leben hätten erleichtern sollen. Es läuft alles falsch. Und kindische Erwachsene, finde ich nicht schlecht, man muss nicht unbedingt erwachsen werden. Und man darf Peter Pan Visionen haben und man darf sich gegen die Spießigkeit stellen. Na logisch, ist überhaupt kein Problem. Bewahre dir das Kind in dir. Aber damit hat niemand gemeint, als er das sagte, benimm dich kindischer als ein Kind. Das hat keiner gemeint. Und so kommt es mir vor. Und was machen Kinder, die Erwachsenen, weil du gesagt hast, irgendwie ernsthafte Gespräche gibt es nicht mehr. Man nimmt die Themen nicht mehr an. Hey, na, alles supi, alles super, alles gut? Na, alles gut? Ja, alles gut. Bei dir alles gut? Ja, alles supi. Wie schmeckt's und geil und so. Und hey und so. Und ihr alle so, yeah. Das sind so Standardunterhaltungen. Echt? Cool. Nee, jetzt haben wir viel geredet und nichts gesagt, weil vor lauter Duzi, Duzi und Hey und Ho und cool sein, haben wir vergessen, dass es durchaus mal auch um was gehen könnte. So, unsere Kinder beobachten uns und stellen fest, Wahnsinn, sind meine Eltern scheiß peinlich. Das ist ja alles lächerlich. Das heißt, die sind auf dem intellektuellen Niveau von einem Dreijährigen und ich müsste ihnen eigentlich was beibringen. Aber das schaffe ich irgendwie nicht, weil ich bin ja das Kind und deswegen haben die Burnout und völlig zu Recht. Ich würde als Kind heute wahrscheinlich auch einen Burnout haben, wenn ich solche Eltern hätte, wie ich sie oft beobachte, die ihre Kinder als, naja, mein Auto, mein Haus, mein Hund, mein Kind, mein Urlaub und mein Instagram-Account und auf Facebook und übrigens jedes dritte Foto ist, was ich für ein cooler Daddy bin mit meinem scheiß coolen Kind. Alles hat heute eine Funktion und alles dient vor allem der Darstellung der eigenen, ach so großartigen Großartigkeit. Hä? Früher war es halt Vater und Mutter und Punkt. Da ist nichts Besonderes dabei. Heute ist jeder ein super Daddy, eine super Mutter und die Kinder sind alle super schlau. Das denken vor allem die dümmsten Eltern immer, dass sie die klügsten Kinder haben. Das ist natürlich scheiße. Aber in dieser Art Realitätsverschiebung, wie immer wahrscheinlich befeuert durch digitalen Wahnsinn, da sehe ich echt, da muss irgendein Herkules oder ein Superman muss mal rangeflattert kommen und sich da reinspreizen und sagen, stopp, dieser Zug muss angehalten werden. Ich wiederhole mich. Also das muss mal wieder, Eltern sollten oder Erwachsene dürfen trotz allem, sie dürfen sich das Kind bewahren, aber sie dürfen trotzdem auch eine Respektsperson sein. Ich denke, Respekt ist schon wichtig. Und wenn wir wieder lernen, voreinander Respekt zu haben, dann werden wir auch wieder lernen, vernünftig miteinander zu reden, uns mal zuzuhören, auch andere Meinungen zuzulassen. Aber ich glaube, wir haben keinen Respekt mehr. Und diesen Respekt haben wir nicht, weil wir uns so peinlich alle aufführen, dass wir wirklich sagen, ganz ehrlich, ja, okay, dann unterhalte ich mich lieber mit der Wand oder der Hand oder dem Hund.
Ja, also es ist halt total dramatisch, finde ich. Ne? Du sagst es ja auch ganz unverblümt und das ist total schön, dass du das so unverblümt auch sagst.
Wir stecken da alle gemeinsam mit drin. Wir stecken gemeinsam in der Scheiße und unser Interesse sollte es sein, uns alle zu retten, uns, jeder jedem, uns gegenseitig, dass wir mal uns wieder aus der Scheiße raus aufs rettende Land ziehen, am eigenen Schopf. Da redet der Richter, ich habe leider keine Haare, muss ich mich am Bart rausziehen, oder ich hänge mich einfach bei einem Haarträger dran.
Wir stecken ja da alle drin.
Wir stecken da alle drin. Es ist so, wir saufen gemeinsam ab in diesem Meer aus Unlust, unser Hirn zu benutzen. Wir wollen einfach es einfach haben, wir wollen uns berieseln lassen, wir wollen uns bis ans unser Lebensende Netflixen und uns die Entscheidungen von KI abnehmen lassen und irgendwie und digital. Wir sitzen zu Hause, stellen immer fest, wir brauchen uns nicht mal selbst. Da fragt sich halt, ist das der Sinn unserer Existenz? Ja, wahrscheinlich wird jeder tief in sich wissen, nee, das kann eigentlich nicht sein. Das hat ja nichts Menschliches. Wir sind ja noch keine Bits and Bytes. Wir bestehen nur aus Fleisch und Blut. Wir sind also nicht, noch steckt das Stöpsel nicht hinten im Genick, noch sind wir nicht in der Matrix. Aber wir sind auf dem besten Weg dahin. Irgendwo zwischen dem Terminator und den Horrorvisionen, dieser Horror-Dystopie von Matrix, aufgerieben zu werden. Wir könnten es stoppen, weil begreifen tun wir es schon. Aber irgendwie allein zu sagen, schmeiß mal dein scheiß Handy weg oder kannst du mir mal zuhören und nicht die ganze Zeit am Tisch in dein Handy glotzen, da kriegst du schon ein Augenrollen. Da sind die, meine Güte, ist hier handyfreie Zone oder was? Und dann sagt man ja. Meine Güte, dann sage ich, es muss man schon machen, weil leider auf Tour, wenn du nicht einen Tisch irgendwo hinstellst, wo du sagst, hier ist der handyfreie Tisch, niemand. Also ich würde sagen, auch die guten Gespräche auf Natur, da nehme ich die Band nicht aus, es geht uns alle an. Es wird immer weniger geredet, weil die Leute immer mit ihrer Frau sprechen müssen oder mit ihrem Kind oder mit drei Kindern und fünf Frauen oder halt mit ihrem Arzt oder mit ihrem Geschäftspartner, weil sie gleichzeitig noch Business machen, Perfect Family Life leben und per FaceTime dann ihren Lieben und Angehörigen zu Hause zeigen, wie schön Erfurt oder Quedlinburg oder eben Paris ist. Oder der Strand des Atlantiks. Man ist nie da, wo man gerade ist. Alle fahren irgendwo hin und müssen die ganze Zeit mit daheim oder sonst wo der ganzen Welt verdrahtet bleiben. Und das Endergebnis ist, dass kein Moment mehr dir gehört. Du bist also mit der Band unterwegs und bist trotzdem zu Hause. Du bist trotzdem mit deinem Sohn im Kindergarten. Jetzt fährst du zwar nicht jeden Tag hin und holst ihn jeden Tag ab, aber du musst natürlich jeden Tag und jeden Abend und dreimal am Tag musst du irgendwie Feedback, Gespräche per FaceTime oder sonst was halten. Kann jeder machen, wie er will. Aber dieser Irrwitz führt dazu, dass man sagt, kannst du mit 20 Leuten unterwegs sein und dich trotzdem allein fühlen? Weil alle haben sie keine Zeit für irgendwas. Weil die müssen ja kommunizieren. Und alle sind nicht da, wo du gerade bist. Also dann bist du auf einmal der Einzige, der wirklich gerade in Paris ist. Oder der Einzige, der wirklich gerade vor der Halle in Dresden Tischtennis spielt. Und sagst, ich spiele in Dresden vor der Halle Tischtennis. Und in 20 Jahren noch werde ich wissen, dass ich in Dresden vor der Halle Tischtennis gespielt habe. Ich frage mich, was diese ganzen total abgelenkten Menschen, die einfach den Link nicht kappen zu Hause und einfach mal es schaffen, weg zu sein, an was die sich noch erinnern können. Weil wenn du 30 Sachen gleichzeitig jonglierst, wissen wir alle, was passiert. Du machst alles, aber nichts ganz. Du kannst nicht dein Herz in 30 Scheibchen schneiden und überall gleich toll emotional performen. Du kannst genau einmal 100% geben. Und wenn du deine 100% auf 5 Sachen verteilst, gibst du 5 mal 20%. An die 20% kannst du dich später nicht mehr erinnern. An die einmal 100% schon. Es müssen ja nicht gleich 100% sein, aber wenn wir es schaffen, 80%, 70%. Jedenfalls irgendwo auf der anderen Seite der Hälfte, der 50%, dann sehe ich schon wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Man muss wieder hin zu dem, ich mache das und zwar mit dem ganzen Herzen und aus tiefster Überzeugung. Wenn ich das nicht mache, brauche ich nicht in der Band spielen. Wenn ich das nicht mache, brauche ich eine Beziehung nicht führen. Wenn ich es nicht fühlen kann, brauche ich keine Kinder in die Welt setzen. Dann brauche ich einfach nichts machen. Wenn ich etwas nicht 100% will und spüre und habe die Möglichkeit, es selbst zu entscheiden, ob ich das tue oder nicht tue, dann kann ich es einfach lassen. Ich finde, das Leben ist zu schade für Halbherzigkeiten. Also das ist nur meine Meinung. Aber auch ich habe eben unter diesen modernen Bedingungen zu leben und zu leiden, weil du kannst dich mit jemandem, der gerade nicht da ist, nicht unterhalten, obwohl er in dem gleichen Raum ist wie du. Aber einen Kopfhörer auf hat und irgendwie ja, halt mit irgendeiner imaginären Person irgendwo am Ende der Welt kommuniziert, weil es ist so wichtig. Und er muss ja noch irgendwie seine, weiß ich nicht, 3 Jobs gleichzeitig jonglieren. Nochmal, muss jeder selber wissen. Aber ich bin da halt raus. Und ich werde mich dann auch distanzieren. Da brauchen wir jetzt nicht mehr reden, dieses große, das ist geil, wir sind eine Band und alles ist so super. Das ist schon super. Bei Eisbrecher ist eh alles super. Aber bei Eisbrecher kämpfen wir die gleichen Kämpfe und haben die gleichen Unterschiedlichkeiten wie überall im Rest der Welt und bei anderen Gesellschaften. Und das Witzigste, jetzt kommen wir zu einem ganz witzigen Punkt. Manch einer schreibt einen Text oder einen Song über genau das. Und du denkst dir, es kann nicht wahr sein, dass genau die Person jetzt das Lied rausgelassen hat, die original sich nicht danach verhält. Das kommt auch vor. Also, ja, ich finde, was weiß ich, das mit der Handynutzung nimmt völlig überhand oder irgendwas, müssen wir da will ich mal und super. Und da sind wir jetzt mal sozialkritisch, sagt jemand, dem du eigentlich gefühlt 30 Mal am Tag sagst, hey, kannst du mal dein scheiß Handy weglegen, während ich mit dir rede? Und gerade nicht mal wieder deine SMS kontrollieren. Tatsächlich, es geht beides. Der Mensch ist wirklich verrückt. Der kann es gleichzeitig merken und trotzdem tun, weil er nicht merkt, dass er sich selber meint. Bei anderen fällt es ihm auf, aber weiß ich selbst nicht. Oh, wow. Gott, sind wir bescheuert. Aber wie gesagt, auch wir. Ich nehme mich da nicht aus. Wir sind auch als Menschen alle immer Eisbrecher. Wir sind auch immer Teil des Problems. Und ich denke, das hört man unseren Songs auch an, dass wir uns nicht erhaben drüber stellen und sagen, wir haben es verstanden. Wir machen Angebote, wir zeigen auf, wir legen den Finger in die Wunde und das ist auch die eigene. Und das ist sowohl die Wunde, die mir geschlagen wurde, als auch die Wunde, die ich geschlagen habe. man ist immer Täter und Opfer im Leben und man braucht sich nicht aufblasen und sagen, ich weiß, wie es geht.
Ich finde aber, dass das bei euch sehr authentisch rüberkommt. Also weil, wie du halt sagst, ne, es gibt ja auch Bands, die das, die auch sozialkritische Lieder haben, sozialkritische Songs. Und wenn man mit denen dann ins Gespräch kommt, merkt man aber, dass da eigentlich gar nichts dahinter ist. Und ich finde das aber bei den Songs von Eisbrecher und gerade jetzt auch auf dem neuen Album, auf der neuen Platte Kaltfront, wird das wieder deutlich sozusagen, weil ja auch immer so eine Dualität aufgemacht wird. Also die Songs sind ja schon teilweise auch zweideutig, so dass da ein Interpretationsspielraum einfach auch bleibt und das anregt, darüber intensiv nachzudenken, wenn man sich dazu eingeladen fühlt.
Genau. Das Wort Einladung trifft's. Ich sage immer, es ist ein Angebot. Wir laden Leute ein, in unsere Gedankenwelt mit einzutauchen, mit uns gemeinsam sich aufzuregen oder abzuregen, Dampf abzulassen. Und dann geht's einem, jetzt haben wir mal schön gemeinsam geflucht, jetzt geht's uns allen besser. Ja, so. Also wir sind sozusagen eine Selbsthilfegruppe, ja? Also Therapietruppe. Das ist ja, Musik muss Therapie sein. Punkt. Wir trennen nicht, Mauern auftürmen und das Mauern aufmauern und Gräben aufreißen und Brücken abbrechen, das können wir der Politik und anderen Arschlöchern überlassen. Übrigens alle Lügner, alle, immer, Punkt, meine Meinung dazu. Seit es Politik gibt übrigens, und die gibt es ja schon ein paar tausend Jahre, so ist es ja nicht. Unser Job ist es in der Kunst, nicht zu spalten. Und wenn wir merken, dass es da einen Spalt gibt und dass es da Ärger gibt und dass da die Gräben aufgehen, dagegen halten. Eben, Eisbrechen heißt Wege bahnen und gegen die Kälte antreten. Möglichkeiten schaffen, Gräben zuschütten, Mauern schleifen, Hände ausstrecken und letztendlich die Menschen zusammenführen. Über die wunderbare Sprache der Musik, das kann nur Kunst leisten. Das kann Musik, das kann Malerei. Aber ich glaube mit, dass wahrscheinlich Musik es mit am besten kann, weil es so direkt emotional trifft oder halt komplett überhaupt nicht trifft. Ja, also wer das Eisbrecher scheiße findet, also ich kann mit der Musik nichts anfangen, ja, fair enough, das ist ja überhaupt kein Problem. Mir gefällt ja auch bei Gott nicht alles. Das eine ist was für mich und das andere ist nichts. Hier ist das Angebot. Und wenn du sagst, oh cool, das gefällt mir, da geht's mir besser, wunderbar, herzlich willkommen in unserer Welt. Es soll einem besser gehen.
Genau, das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt, ne? Und da ist dann wieder sozusagen, ich nenne es jetzt mal die Vision von Eisbrecher, das Eis zu brechen. Wenn sozusagen Menschen über die Musik, über die Kunst feststellen, dass sie mit ihren Gedanken, mit ihren Befürchtungen, mit ihren Problemen oder was auch immer nicht alleine sind, dann bringt das ja auch wieder ein Gemeinschaftsgefühl irgendwo und macht was mit einem.
Genau, da, jetzt hast du es gesagt, genau. Es ist, du bist nicht allein. Punkt. Und das macht der Schlager bei Leuten, jetzt mal eine Lanze für den Schlager brechen. Ne? Wenn man jetzt eher, wenn das Herz eher Schlager schlägt, dann macht das der Schlager für einen. Und wenn das Herz eher Rap oder Rhythm and Blues oder sonst was, R&B oder Eurodance schlägt, dann macht das für dich. Und für die anderen ist es Rock und Metal oder NDH oder nenn's, wie du willst. So. Und das ist gut, weil irgendwo brauchst du ein Zuhause. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Wir können zwar durch die ganze Welt zischen und die Welt wird immer kleiner und wir sind digital so schnell unterwegs, aber wir brauchen Heimat. Das Herz braucht Heimat. Und das Herz braucht auch Zuflucht. Und das findest du in der Musik. Du brauchst auch das Gefühl, irgendwo Seelenverwandte zu treffen, sonst bist du sehr allein. Und zu viel allein führt zu einer Verlorenheit. Und die Verlorenheit macht dich krank. Ich bin sehr gern allein. Ich lebe allein, ich bleibe allein. Jetzt habe ich noch eine Band allein. Jetzt könnte man meinen, ja, der arme Mann, der ist so allein. Also er lebt ohne Frau, ohne Kind und so weiter. Den ganzen Tag scheiß langweilig. Mir ist überhaupt nicht langweilig. Mir wird es nie langweilig. Mir fällt immer was ein. Ich bin ein Beobachter. Ich kann da sitzen und mir meine Gedanken machen. Entscheidend ist, es gibt einsam und allein. Ich bin gern allein, aber ich bin nicht gern einsam. So, und Einsamkeit ist etwas, da rutscht man rein und das kann einem passieren. Alleinheit ist etwas, was ich mir aussuchen kann. Ja, ich kann mich allein in der Ecke hocken als Beobachter kann allein zu Hause sitzen. Ich bin aber nicht einsam. Und wenn ich einsam bin, dann muss ich unter Menschen gehen, dann muss ich mich treffen. Aber ich bin überhaupt
Am
nicht
besten
einsam.
auf Konzerten, oder?
Ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Du kannst auch in Fußballverein gehen oder ins Schützenheim. Aber geh unter Leute, tausch dich aus, diskutiere. Genau, stell dich in die erste Reihe. Ein Konzert, auch ein Live-Konzert, ist nicht weiter als ein Angebot. Eine Platte kannst du kaufen oder lassen. Einen Song kannst du hören, du kannst es auch lassen. Du kannst auf ein Live-Konzert gehen, du kannst es auch lassen. Aber hier triffst du auf Leute, hier triffst du wahrscheinlich auf Gesinnungsverwandte, weil, nehmen wir mal Eisbrecher, da geht es um gewisse Themen. Also kann man, wenn man die Band ein bisschen kennt und sich über die Themen vorarbeitet, weiß man, aha, also die Leute, die hier kommen, sind wahrscheinlich, ticken eher so oder eher so oder eher so. Wenn das meins ist, werde ich wohl Leute treffen, die auf meiner Welle sind. Oder zumindest nicht sehr weit neben meiner Welle laufen. Und das ist doch auch nicht schlecht, dann kann man sich wenigstens mal einen Abend lang unter Freunde wagen. Manchmal sind Konzertbekanntschaften die besseren Leute, mit denen man sich umgeben kann, als die eigene Verwandtschaft. Also, wie es halt immer so ist, manchmal sind die Kameraden auf dem Bolzplatz dir eine bessere Familie als die eigene Familie. Weil das Problem Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen, Freunde schon. Aber um Freunde zu finden, muss man auch was tun. Man muss rausgehen und man muss dran arbeiten. Man muss der Freundschaft und Glück, fällt einem beides nicht in den Schoß. Man muss dran arbeiten, man muss dem Glück eine Chance geben und auch Freunden muss man eine Chance geben und dann muss man auch immer dran arbeiten, sonst geht's weg, sonst wirst du es verlieren. Und das, jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, das sehe ich massiv gefährdet. Wir landen in so einem Ungleichgewicht aus dem, was der Mensch so dringend braucht, echter Nähe, Nächstenliebe, Geborgenheit und einer Fake-Welt, um nicht das Wort, genau, es ist eine, wir leben in so einer Kulissenexistenz und eben vielleicht ist Corona daran schuld, weil man darf nicht vergessen, 2020 ging der Scheiß Irrwitz so richtig los. Davor hatten wir, aber die Digitalisierung ist, also Corona war der Big Motherfucker. Und mit Corona kam gleich noch die Digitalisierung, der next big motherfucker, der super duper und für die nächsten Generationen uns fertig machen ist. Mega big Endgegner. So. Und das hat was mit uns gemacht. Ich glaube, diese maximale Totalverunsicherung, diese Angstschürung und diese Gegeneinanderaufstachelung, die während Corona gelaufen ist, die sind wir nicht wieder losgeworden. Das gegenseitig aufeinander Eingedresche, das da Schule gemacht hat, wir oder die, die Guten oder die Bösen, die schuld sind, dass die anderen sterben und so weiter, was da geschimpft gesagt wurde, was über Menschen gesagt wurde, das spottet jeder Beschreibung. Und wenn das nicht aufgearbeitet wird, und willkommen in Deutschland, die DDR hat sich in Luft aufgelöst, und man hat es nicht aufgearbeitet, wieder mal nicht. Der Faschismus war weg, zack, und man hat ihn nie aufgearbeitet. Der Deutsche kann so gut schweigen, er kann so toll nicht Dinge aufarbeiten und nach Corona haben wir wieder nichts begriffen und machen wieder mal, wo wir miteinander reden sollten, machen wir immer die Schnauze zu. Und dann haben wir einen massiven Schaden. Jedes Mal gibt es eine riesenfette Narbe und so scheitern wir voran. Wir können einfach nicht. Wir schaffen es nicht, dass das, was da oben in unserem Hirn an Gedanken produziert wird, auf die Zunge zu packen und es mal rauszureden. Der Deutsche muss schmollen, runterschlucken, sich verkrampfen und sich, was weiß ich, wegducken, schweigen und dann fängt da irgendwann wieder ein Weltkrieg an. Das sieht uns ähnlich. Wir sind einfach, was das angeht, wahrscheinlich eine sehr geistesgestörte Nation. Vielleicht liegt es daran, dass die Zeit mit den Pickelhauben einfach noch gar nicht so lang vorbei ist. Und vielleicht braucht der Deutsche auch immer irgendjemanden, der ihm sagt, wo es lang geht. Es wäre grauenhaft, wenn an dieser Vorstellung, die ich gerade schildere, wirklich was dran ist. Aber ehrlich gesagt, schauen wir uns doch um. Und schauen wir uns doch mal an, wie wir miteinander umgehen. Und jeder sucht sich irgendwo seine eigene Insel der Seligen aus und sagt, Alter, ich will, könnte ich einfach nur mal mit ein paar Leuten mich hinsetzen, wo nicht einer dem anderen wieder gleich androht, den Tisch zu verlassen, bloß weil man sich mal erdreistet, irgendwo eine eigene Meinung zu haben. Was ist nur aus uns geworden, beziehungsweise sind die Masken jetzt endlich gefallen? Waren wir schon immer so? Und vielleicht sind wir ja auch nicht zu retten, aber ich glaub's nicht. Ich kämpfe ja auch dagegen an. In mir steckt ja auch der Che Guevara und der Spießer. Ich bin ja auch eine zerrissene Person. Aber solange man sich selbst in Frage stellt, und das ist erstmal das Erste, was man tun sollte, kann man ja noch Hoffnung haben. Ich denke, ich bin ja mit Sicherheit nicht der Einzige, der sagt, Alter, Gott, bin ich unperfekt. Ich muss hart an mir arbeiten, bis ich ins Grab sinke und versuche jeden Tag ein bisschen weniger scheiße zu sein als gestern. Das ist ja schon mal was. Ich werde doch wohl nicht der Einzige sein oder glauben außer mir ganz viele, dass sie da hocken und sagen, ja, ich weiß, wie es geht. Und nur so. Also natürlich wird jetzt Friedrich Merz uns retten. Und natürlich wird jetzt alles gut. Oder glaubt jemand wirklich, Alice Weidel wäre die tolle Alternative, weil die wird die Welt retten. Am Ende, sie lügen dich alle an und danach heißt es wieder, auf dem Plakat steht, keine Waffen in Kriegsgebiete, die Grünen bereit, weil ihr es seid oder irgend so ein Scheiß. Und nach der Wahl heißt, ja, wir müssen dringend mal ganz viele Waffen in Kriegsgebiete packen. So, es ist übersetzbar auf alle da oben. Denen geht es um Macht. Und Macht funktioniert halt nur, wenn auf der anderen Seite die Ohnmacht wohnt. Und offensichtlich ist das deutsche Volk deren ohnmächtig. Und lässt die Macht gern unkontrolliert zischen. Ja, nicht mit mir, da habe ich keinen Bock drauf, dafür war ich nicht in der Schule und ich will mein Gehirn auch benutzen und es nicht nur rumtragen, damit ein Hut drauf sitzt. Und ich lade alle ein, die da auch da Bock drauf haben, weiterhin mitzumachen. Eisbrecher liefert ein bisschen den Soundtrack dazu. Ich hoffe es zumindest, weil war mein Anspruch, was diese Platte angeht, die letzten 5 Jahre mal abzubilden. Und besser kannst keine Punktlandung hinlegen. Ich habe nicht gewusst, dass Neuwahlen kommen. Aber wenn ich mir anschaue, wo wir so stehen mit unserem Ost-West-Konflikt, mit unserer neuen Regierung, wo wir jetzt stehen, hätte man meinen können, wir haben dieses Album in den letzten paar Wochen geschrieben. Dieses Album ist aber, die Texte sind im Laufe, die Ideen sind im Laufe von 5 Jahren gesammelt worden. Und wir haben im Januar 2024 angefangen. Es ging also relativ schnell, Ideen werden aber gesammelt. Und das heißt, es sind so diese Erinnerungsfotos, Klick, die ich in meinem Kopf mache, wo ich sage, das neue Normal muss ich nochmal thematisieren. Ich muss auch nochmal Everything is Wunderbar dringend thematisieren, weil gar nichts wunderbar ist. Ich muss die Kaltfront thematisieren und ich muss definitiv noch Waffen, Waffen, Waffen thematisieren, weil das Thema wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Ja, tatsächlich. Es ist kein politisches Album, aber es ist auf alle Fälle ein Album, das sich mit den für mich wichtigen Themen der Zeit so befasst, es braucht es einfach mal wieder. Also für mich war das wichtig. Ich musste das genauso machen, weil das musste raus. Und jetzt geht es mir einfach besser. Und ich freue mich auf die Rezeption dieser Platte und ich bin gespannt, was passiert. Ob die Leute dann sagen, ach, halt doch dein scheiß Maul. Kommt da wieder einer und hält da seinen Schlaumeier-Oberlehrer-Finger in die Luft oder sowas. Ich hoffe, dass das nicht so ist, weil das war überhaupt nicht die Intention. Ich glaube, das ist nicht eine Oberlehrerplatte à la, hey, wenn alles so machen, wie ich meine, dann wird die Welt super, sondern es ist eine Warnung. Eine Warnung und eine Info, wie es um uns steht und wie ich als kleiner Scheißer die Dinge nun mal sehe. Da muss man nicht weinen und man kann man auch hart dazu abfeiern. Ich finde, das sind trotzdem großartige Party-Songs geworden, die meisten. Aber die geilsten Party-Songs sind immer die zweimal brennen. Einmal beim Feiern und einmal, wenn man nochmal drüber nachdenkt, sagt, scheiße, ich habe erst auf den 2. und 3. gemerkt, dass ich gemeint bin mit dem Motherfucker, um den es in dem Song geht. Ja? Und da freue ich mich dann immer, ja? wenn man sagt, oh, everything is wunderbar und dann erst sagt, oh, scheiße, der meint ja mich. Ja.
Du hast es gerade gesagt, dass das oder die Ideen so über die letzten 5 Jahre entstanden sind, beziehungsweise dass es dir auch gut tat, das dann endlich von der Seele geschrieben zu haben. Wie ist das, kann man das als Konzeptalbum verstehen?
Nee, weil so Ein Konzeptalbum musst du planen als Konzeptalbum. Und wenn du nichts planst, sondern einfach Songs schreibst und einfach loslegst und am Ende sagst, okay, es ist jetzt so ungefähr, das ist die Musik, das ist die thematisch-musikalische Reise, dann ist das kein Konzeptalbum. Das sind Themen. Das ist Thema A, Thema B, Thema C. Und die passen. Die einzige Klammer, die es gibt, ist der Zeitrahmen. Und natürlich ist jedes Album immer ein Foto oder eine Fotosammlung oder eine Emotionssammlung eines Zeitraums. Und in der Regel beginnt der Zeitraum für die nächste Platte immer mit dem Abschluss der Vorgängerscheibe. Also, Liebe macht Monster war abgeschlossen und da fängt die Zeit zu laufen an. Ab da tickt der Kopf und du machst deine Emotionsfotos, klick, klick, du merkst dir Corona, du merkst dir Lauterbach, du merkst dir Ukraine, du merkst dir, oh krass, jeder knipst sein Essen oder sich selber, was ist denn mit uns los? Du beobachtest und ein paar Mal machst du ein Foto und sagst, das ist wichtig, chong, 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 bewusst, unbewusst. Oder Anton Hofreiter, wir brauchen mehr Waffen, 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 weil Frieden schaffen, wir müssen Waffen, Waffen, Waffen. Und dann denkst du, Wahnsinn. Danke für den Song, das ist schon geschrieben. Ja, also, danke. Dreimal hintereinander Waffen und du sagst, danke, Fucker. Das nehme ich. Und so ist das, was jetzt passiert ist, was seinen Abschluss fand. Wann haben wir Songwriting beendet beim Handling? Wir waren fertig im Dezember, würde ich jetzt mal sagen. Anfang Dezember waren wir thematisch durch. Genau, also es begann 2020, weil da war Liebe macht Monster schon fertig, kam ja Corona oder Ende 2020 war Liebe macht Monster fertig und ab da beginnt die Zeitrechnung Kaltfront. Kaltfront, witzigerweise, haben der Rupert und ich schon geschrieben, eigentlich für Liebe macht Monster, aber hat es dann nicht mehr auf die Scheibe geschafft. Warum auch immer. Jetzt hat er es geschafft und wurde auch noch Titelgeber des neuen Albums, wie es Leben manchmal so geht. Also einer der ersten Songs, der jetzt quasi auf den Weg gebracht wurde, ist witzigerweise einer, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das ist so die lustigen. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger, aber diese 5 Jahre, ja, die sind, wenn einer fragt, ja, um was geht's, dann sage ich um die letzten 5 Jahre. Und das waren ungefähr die Themen. Das sind so die Themen, die mich so gezwickt haben. Oder kann ja nicht alles, ganz ehrlich, da muss ich ein Buch schreiben mit vielen Bänden, wenn ich alles da hinschreiben will, was mich gezwickt hat oder bewegt hat. Aber natürlich pickst du ja raus. Und bloß auch nicht zu verkopfen, mach einfach. Ja? Also es ist immer diese lockere Mischung. Also du hast einen Kopf, denk nicht zu viel, weil im Rock'n'Roll geht es vor allen Dingen um Eier und um Bauch. Aber wenn du die ganze Zeit nur mit dem Kopf arbeitest, kommt was Verkopftes raus. Wir wollen aber mit dem Kopf wackeln und die Faust in die Luft reißen und das Gesicht verzerren und laut Yeah schreien, geht's mir gut. Ich weiß gar nicht warum. Rockmusik ist auch eine Urgewalt. Und Urgewalten kommen nicht aus der Logik und nicht nur aus dem Kopf. Wir brauchen sehr viel Bauch und sehr viel Balls. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Also, du weißt, wie ich Balls meine. Ich meine die Balls, die auch Frauen haben können.
Ja, nee, also ich finde die Platte sehr gut. Auch die Frage mit dem Konzeptalbum kam auch daher, weil ich finde, dass sozusagen die Songanordnung wirklich, also es geht halt thematisch auch sehr schön ineinander über. Also eben von einem eher gesamtgesellschaftlichen Blick rüber in einen individuellen Blick, ne? Also gerade wenn wir auch gucken, ich glaube, Mein Herz heißt der Song.
Ja, ja.
Ne? Also das ist ja schon auch so eine, oder dieser andere Song. Song, weißt du, was ich meine?
Ja, der eine ist nicht schlecht, aber der andere ist auch ganz okay, finde ich. Aber der ist nicht so wie der eine, ja.
Ja, genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt zum Beispiel, ne?
Das sind ja beide so unsere Herzensbrecher, ja.
Genau.
Das sind so die Herzensbrecher. Dein Herz, also dein Herz ist schon sehr, sehr classy. Der hat ein bisschen diesen, hier der Mann im Schatten. Also hier guckt der, da sitzt der Dracula dir im Genick. Das kannst du ja sehen, wie du willst. Aber letztendlich, wer ist denn der Finsterling im Schatten? Vielleicht ist es ja auch dein verdrängtes Ich. Ist eine schöne Nummer geworden, die sehr viel offen lässt und sehr viel Interpretationsspielraum. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, naja, wie sich halt lustig ergeben hat mit Soteria, das muss ich dir sagen, sagt, okay, ich habe bei Meine Liebe Gift, meine Liebe ist Gift, ja, ein bisschen mitgesungen bei ihrer Platte, die der Henning aufgenommen hat, und der Henning Verlage, und dann war ich halt in den Prinzipalstudios in Münsterland. Und so kam es dann, dass als letzter Song wurde Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das passt aber auch perfekt. Das war der letzte Song, der hat diese Platte abgeschlossen. Also abgeschlossen. Genau, es war der letzte Song, den wir geschrieben haben. Und dann denkst du, oh, Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das kann ja nicht mein Ernst sein. Man konstruiert sowas ja nicht. Sondern es fällt dir ein, sagst du, ah, der Song heißt so und geht so und ah, cooler Chorus. Da denkst du nicht drüber nach, oh, das ist ein perfekter Abschluss, wenn es mit Everything is wunderbar reingeht und mit Die Hoffnung stirbt zuletzt irgendwo so hinten. Wobei Festung der Einsamkeit ist ja der letzte. Aber Die Hoffnung stirbt zuletzt ist hinten und das macht alles irgendwie Sinn, weil egal wie finster man die Welt sehen kann oder egal wie man immer verzweifelt und sich aufregt, weil ich bin ein echter Aufreger, ich bin halt auch ein Bayern-Bub. Also man hat immer irgendwie eine Faust geballt in der Hosentasche und denkt sich, lauter Arschlöcher. Ich auch. Also du Arschloch, also man schaut in den Spiegel und sagt, lauter Arschlöcher. Und du auch. Ja, also was stimmt denn mit uns nicht? Man ist immer am Schimpfen, am Maulen und am Frotzen, dann geht es einem aber auch besser. Es muss raus, wenn man sich ordentlich ausgeflucht und ausgeschimpft hat. Es geht einem besser. Ich glaube, ich werde nie einen Herzinfarkt kriegen, weil ich lass ab. Und das ist gut. Und da geht es mir einfach wohl. Dennoch, Grund zur Hoffnung gibt es immer. Ein schöner Spaziergang mit der Mutter und eine Kerze stiften und da, was weiß ich, die Vögelchen zwitschern und Vogelfutter rauspacken und den Igel zuschauen. Hoffen, dass sie demnächst aus dem Winterschlaf alle lebendig wieder erwachen und so weiter. Oder die Esel füttern, womit ich nicht Menschen meine, sondern tatsächliches Huftier. Es gibt immer auch so viel Positives, wenn man sich da nicht immer reinziehen lässt. Also man muss einfach aufpassen, dass man nicht vor lauter... Es geht uns nämlich sehr gut. Also wir hier in unserer Welt haben natürlich den Luxus, es uns auch gut gehen zu lassen und auch mal schöne Dinge zu tun und auch mal anzuerkennen, was für ein Glück wir hatten, auf der richtigen Seite der Halbkugel geboren zu sein. Nicht fliehen zu müssen, nicht laufen zu müssen und nicht permanent in Todesangst leben zu müssen. Was nicht heißen soll, dass wir es nicht hinkriegen, demnächst uns vielleicht alle auszulöschen durch Blödheit. Das schließe ich nicht aus. Aber im Moment gibt es immer auch Positives zu berichten. Im Moment gibt es immer auch Hoffnung und es gibt auch immer noch genug zu lachen. Und wenn mir nichts einfällt, dann schaue ich mir halt alte Folgen von Tom und Jerry an oder von Stan und Olli. Oder ich sortiere meine Schlumpfsammlung um oder ich lese alte Donald Duck Comics. Also ich meine, oder ich schaue Monty Pythons. Ja, es gibt.
Ich hatte letztens den Impuls im Kopf, ich könnte jetzt eine Folge Olsenbande vertragen.
Na so, und wenn du hast es gemacht, dann geht es einem sofort besser.
Ich hab dann einfach nur an die drei gedacht, wie die dann immer rumgelaufen sind und wie Egon halt gesagt hat, ich habe einen Plan.
Genau, da gab es mal ganz früher, gab es Dr. Doolittle, jetzt müssen wir kurz springen, aber das ist wichtig, es gab's mal, kennst du das noch? Nee, da bist du zu jung. Du bist ja Jahrgang 90 oder Diana oder 2000. Gar nicht schlecht, oder?
Ja.
Dann kennst du Dr. Doolittle, die Zeichentrickserie, nicht mehr.
Hier.
Kennen Sie nicht? Na gut. Jedenfalls, Dr. Doolittle, ne, der fuhr immer zur See und konnte mit den Tieren sprechen. Und in seiner Handtasche, in seiner Arzttasche, hat immer so eine Band gespielt, die Grillenband. Da hatte immer eine Grillen drin und wenn die Tasche aufgemacht haben, haben die so, yeah, 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 haben die da rumgerock'n'rollt. Und verfolgt wurde er immer von einer Piratenbande, die waren in einem U-Boot unterwegs. Und einer dieser Piraten, die Schweinebacke, auch geil. Der war sehr, sehr dick und hatte eine Augenklappe. Und der Boss von diesen Piraten hatte immer einen Plan. Irgendwie einen Plan. Und der Schweinebacke hat immer gesagt, geiler Plan, Chef. Und dann hat er aber natürlich immer gleich vergessen, welcher Plan. Dann sagt er, guter Plan, Chef, was für ein Plan. So blöd war Schweinebacke. Und weil du es gerade gesagt hast, ist mit dem Plan, fiel mir das ein. Siehst du, hat jetzt die Olsenbande bei Dr. Doolittle geklaut oder umgekehrt? Ich vermute mal, keine Ahnung. Ich vermute mal wieder, keine Ahnung. Oh Gott, je oller ich werde, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß.
Ja, Das ist übrigens, das ist was ganz Wichtiges, dass sozusagen wir uns auch vor Augen halten, dass nur die intelligenten Menschen sozusagen erfassen können, dass sie zwar viel wissen, aber bei Weitem nicht alles wissen. Und wir wissen, dass sozusagen die, die nicht so viel wissen, immer sehr laut sind und sehr selbstüberzogen und sehr, naja, wie sagt man?
Sehr, sehr von sich überzeugt.
Ja,
also genau. Es gibt ja auch, also es ist tatsächlich richtig, es ist natürlich auch eine frustrierende Feststellung, wo man sagt, okay, man gibt's, um Wissen zu erlangen, muss man sich sehr viel Mühe geben. Also, was weiß ich, zum Beispiel Bücher lesen, viele. Und das hört nicht auf. Du kommst immer vom Hündchen auf Stöckchen, dieser Baum der Erkenntnis, wenn du einmal genascht hast, das ist scheiße. Und jeden Tag wächst noch ein Ast. Du wirst bis zum Ende deiner Tage nicht mehr hinterherkommen. Aber es geht auch nicht darum, am Ende zu dieser einen Schlauheitserkenntnis zu kommen, sondern wenn du mal festgestellt hast, dass du Bock am Lernen hast, ich habe Lust zu lernen, dann mach doch einfach weiter. Also wenn du Lust hast, dich zu informieren, mach einfach weiter. Es wird aber immer wieder eine neue Straße aufgehen, ein neuer Weg kommen. Es hört nie auf. Es wird sich immer weiter verzweigen. Es ist unendlich. So. Und wenn du die Büchse der Pandora mal aufgemacht hast, also entweder machst du sofort wieder zu und sagst, um Gottes Willen, da bleibe ich lieber doof, oder du gehst diesen Weg und akzeptierst, dass es am Ende ums Lernen geht. Das Lernen. Es ist die Kunst zu lernen und damit umzugehen, was man da so lernt. So, jetzt wieder zurück zu den Brüllaffen und den Darstellern. Es ist wahrscheinlich wie im Profi-Musikgeschäft oder im Profisport. Die, die wirklich was drauf haben, die werden selten angeben. Wird selten passieren. Ja. Angeber sind die, die sich ihrer Sache in der Regel nicht sicher sind und durch Lautseierei und Aufgebläse und Aufgepumpe und Großmannssucht sagen, hey, ich und so, ja, wer glaubt, weil ich bin ja noch keiner, also muss ich mich extra aufblähen, damit mal irgendeiner von mir Notiz nimmt. Und der halt schon seit Jahren die Runden dreht, Sven Vettel, Hamilton oder was weiß ich was, Elvis Presley, der da oben auf der, wenn du irgendwann weißt, ey, ich singe und da fallen 5000 Frauen von mir einfach um. Und zwar nicht, weil der Wind bläst, sondern weil ich sie in Ekstase verzücke und dann fallen sie einfach scheinschwanger, glücklich um. Musst nicht mehr anleben. Das ist, kannst du sparen. Ja, also ich meine, wenn du es drauf hast, hast du es drauf, dann musst du nicht noch einen draufsetzen. So. Und mit der Intelligenz oder mit dem Wissen, schwieriges Wort, was der Unterschied, beim nächsten Mal, wenn wir wieder reden, dann könnten wir folgendes Fass aufmachen. Was ist der Unterschied zwischen Klugheit und Intelligenz? Gibt es da einen? Oder was ist denn schlau und intelligent? Ist da ein Unterschied? Ich sage ja. Aber das ist auch ein kniffliges Thema. Jedenfalls, die Brüllwürfel, die Brüllaffen, die Lautmacher, die Lautsprecher, um mal im Musikbild zu bleiben. Ja, Mai, Angst. Angst, Angst. Wer ganz laut bellt und ganz laut schreit, hat meist sehr, sehr viel Angst. Egal wie viel Tattoos er hat, egal wie dick die Oberarme sind und wie kurz der Hals. Egal. Aber diese Lauten, Angst haben sie verloren zu sein, Angst haben sie irgendwo im Nichts sitzen gelassen zu werden, dass die Mama das Licht ausschaltet und sie nicht mehr mag. Es ist Angst. Angst macht dich zu einem unkontrollierten Irgendwas. Es ist einfach scheiße. So, deswegen muss man diesen Leuten nicht mit Gegenbrüllerei begegnen, sondern besonnen. Und man muss mal begreifen, dass die wenigsten wollen dir wirklich ans Leder. Und die wenigsten wollen eine absolute radikale Scheiße, die irgendwas. Aber vor lauter Angst und Unsicherheit wird halt einfach irgendwas mitgebrüllt und mitgelaufen und mitgeschrien, weil Hauptsache in irgendeiner Gruppe und es fühlt sich so warm und gut an, selbst wenn es die falschen Farben hat. So, kann sich jetzt jeder selber ausdenken, der hier zuhört, welche falsche Farbe es sein könnte. Also, denn Meinungsvielfalt und Vielfarbigkeit gehört in der Demokratie dazu. So. Und trotzdem kann man auch gegen die Regenbogenfarben sein. Darf man. Und der Nächste kann gegen blau oder schwarz sein. Scheißegal. Also man braucht in der Demokratie. Die Demokratie hat ein breites Kreuz zu haben, sonst hat sie den Namen nicht verdient. Ja? So, Meinungsvielfalt heißt halt auch Toleranz. Ohne Toleranz haut das alles nicht hin. Und wenn zurzeit alle rumschreien und sagen, nein, Zero Toleranz und geht gar nicht und sollen ihr Maul halten und überall wird Meinung verboten, dann muss ich sagen, dass es erschreckend ist, dass ganz viele, die sich für extrem nicht rechts halten, permanent mit extrem Rechten, denen ist scheinbar jedes Mittel rechts. Sie bedienen sich nämlich rechter Mittel, nämlich der Maulverbieterei und der Aussperrerei, wenn sie auf politische oder auf sonstige Gegner losgehen. Und da wird es irgendwie interessant, wo man sagt, ah, da schau her. Also ich halte mich für gar nicht so, aber benutze die Tools und die Waffen derer, die ich eigentlich angreifen will. Also ich benutze ihre Methoden, ich werfe ihnen vor, sie würden das und das tun und tu es genauso, weil es geht ja gegen sie, das ist alles scheiße. Wir haben uns also einigermaßen verfahren, das hatten wir am Eingang des Gesprächs, es ist eine verfahrene Situation. Die sind so laut, so viele sind so laut, weil sie Angst haben, Angst vor allem Möglichen, wahrscheinlich auch vor sich selbst. Weil sie sagen, warum sagt mir denn keiner endlich, was ich tun soll und wo ist denn jetzt endlich mal irgendwas, was ich glauben kann? So. Also bleiben wir mal besonnen, schreien einfach nicht mit. Und wenn ich schreie und wenn ich laut werde, und wie gesagt, klingt alles so entspannt, was meinst du, was ich mich aufrege? Also ich bin ja nicht, ich bin Skorpion, ich bin ein Impulsmensch, also ich bin alles andere als der immer ausgeglichene, vollkontrollierte Motherfucker, ne? Also null. Aber ich kann ja wenigstens, ich habe ja ein Mittel und einen Weg gefunden, laut sein zu dürfen und ich kann halt mich ausbrüllen. Auf Platte und auf Konzert. Und das tut mir unendlich gut. Das ist mein Weg. Und wenn das mal draußen ist, dann kann ich auch mit ein bisschen, dann kann ich auch wieder ein bisschen gedämpfter mich dieser ganzen Diskussionskultur annähern oder der Restdiskussionskultur. Dann kann ich das machen. Wenn ich mich ausgebrüllt habe und mich auf Konzerten mich wieder ein bisschen mit den Menschen, wenn meine emotionale Waage ins Gleichgewicht gekommen ist, weil ich dann auch feststelle, ich bin nicht allein, es gibt viele, die ähnlich ticken und es mir gut geht und ich ausgeglichen bin, meine Waage ins Gleichgewicht kommt, ja, dann werde ich auch wieder sozialverträglicher, sozialfähiger und dann kann ich auch sehr, sehr viel aushalten und sehr, 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 sehr tolerant sein. Nur, es darf nicht zu lang das Ventil fehlen. Also ja. Während der 2,5 Jahre ist das so gekippt, dass ich irgendwann gesagt habe, vielleicht gehe ich auch nicht mehr auf die Bühne. Also ich habe so keinen Bock mehr, weil das Ventil nicht da war und dann ist krank. Bei mir ist die Krankheit dann später durchgebrochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich wurde krank, weil, scheiße, ich komme nicht mehr ins Gleichgewicht. Und wie ein Betrunkener, wie ein besoffener Matrose auf Landgang, schwankst du durch dein Leben und sagst, scheiße, was mache ich denn, wenn ich dieses Ventil nicht mehr habe? Weil dann, wow, was macht das mit mir? Es hat mich immer ausgeglichen, drum mache ich das ja auch. Gewisse Dinge machst du, weil das ist mein Reha-System, das ist meine Eigentherapie. In der Band zu spielen, auf die Bühne zu gehen, hilft mir, hoffentlich auch anderen, aber vor allem helfe ich mir selber. So,
es ist total schön, wie du das beschreibst. Ne? Also du beschreibst ja, dass die Musik, das Musikmachen, ja, eine Funktion für dich übernimmt. Und ja, also wenn wir jetzt mal kurz noch den Bogen zu diesem technologischen Fortschritt in der Musikproduktion schlagen wollen, okay, dann wäre hier ein super guter Punkt, weil also ich sehe das immer sehr idealistisch. Ich sage, die meisten Musiker und Musikerinnen, die ich kenne, die machen das, weil das ein Ventil für die ist, weil das eine Funktion für die übernimmt. Was ja ist sozusagen, jetzt sehen wir ja sozusagen, dass KI ist ein ganz großes Thema, generative KI in Musikproduktion, das ploppt unglaublich auf. Wie stehst du dazu?
Findet nicht statt. Findet nicht statt. Und zwar heute nicht und morgen nicht. Und wer bei mir KI mir unterjubelt und ich komme ihm auf die Schliche und schmeiße ich raus und gehe nach Hause. Findet nicht statt. Punkt. Ja. Amen. Mach ich nicht.
Nee, das ist sehr wichtig, weil also ich sehe das halt sehr idealistisch auch Ich bin Promotionsstudierende an der TU Chemnitz. Ich promoviere tatsächlich über Kreativität und Teamkreativität und dadurch halt auch diese Verknüpfung sehr zu KI und generative KI. Und gerade im Bereich der Musikproduktion wird sozusagen immer wieder unterstellt, dass das ja mit KI alles viel schneller geht, dass man bessere Erfolge erzielt. Aber vielleicht macht man ja Musik auch nicht des Erfolges willen, sondern eben weil Musik eine Funktion übernimmt.
So, also Erfolg. Was ist schon Erfolg? Wie misst man denn Erfolg? In Kohle, in Zuschauerzahlen oder in Charts oder in Goldauszeichnungen? Wie messe ich das denn? Oder einfach, wow, ich habe heute, also gibt zwei, also einmal, wie messe ich musikalischen Erfolg? Da gibt es einmal, der vor der Bühne steht, misst schon mal komplett anders als der auf der Bühne steht. Aber ich glaube, also vom genau, weil der eine schaut in die Richtung und der andere in die andere. Aber sie treffen sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort, aus dem gleichen Grund irgendwie. Man kommt zusammen. So, wenn da unten 20 Leute vor der Bühne stehen und da oben 5 Mann alles geben oder 3 oder scheißegal wie. Und zwar egal, ob es sich um Punk, Metal oder Schlager oder sonst was handelt. Und es macht Klick und alle sagen, fuck, ist hier eine. Das werden die nie vergessen. Das heißt, das ist pure Emotion, pure Empathie und pure Magie. Da geht es nicht ums Merch, da geht es nicht ums Geld, da geht es nicht um die Gage, da geht es um den Moment und um das. Es kann dein Leben verändern. Musik kann im richtigen Moment, in einem richtigen Alter oder immer wieder mal dir so einen Impuls setzen, dass du sagst, und jetzt gehe ich los und kündige. Ich habe es mich nie getraut, aber ich war jetzt auf dem Konto, ich habe was verstanden, paff, und jetzt ändere ich mein Leben. Ich lasse mich scheiden oder ich heirate die jetzt und jetzt schmeiße ich endlich hin. Ich habe jetzt keine Angst mehr vor der Konsequenz. Danke, ich habe es verstanden. Bam. Also, es ist nicht messbar. Am Ende, der Kapitalist sagt, ja, Plattenverkäufe, Millionen und so weiter. Wenn es im Geldbeutel klingelt, hurra. So. Aber der Emotionalist sagt, oder der Empathist sagt, hey, wenn wir mit unserer Mucke ein paar Leute bewegt haben, ihren Arsch zu bewegen, oder wenn es die zu Tränen rührt und sie sagen, danke, du hast mich davon abgehalten, von der Brücke zu springen, du hast mich dazu motiviert, diese Frau zu heiraten, darf ich dir unseren Sohn zeigen? Da passieren Sachen, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Und das, wie wissen das? Das ist nicht messbar. Das sind einfach nur Momente und für die lebst es und liebst es. Punkt. Und wenn du das mal hast, dass die Sache das ist, was du gerne tust. Wenn der Weg das Ziel ist und die Sache, die du tust, das ist, was du für dich brauchst. Wie zum Beispiel für die Eigentherapie, was ich schon sagte. Das ist aber ja nicht nur das. Es ist auch die Energie. Es ist der Sport. Es ist die Challenge. Es ist die Leidenschaft. Das Thema muss raus und überhaupt und was weiß ich. Und dann ist es natürlich noch ein bisschen Ego aufgeblasen, da oben stehen und sich geil fühlen und beklatschen lassen und die Ladies abschleppen und so weiter. Ja. Du weißt, was ich meine. Man war ja auch mal jünger. So.
Ja, ja.
Das neue
Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist übrigens harte Arbeit, jede Menge Schlaf und Ingwer-Zitronentee, habe ich mir sagen lassen.
Genau. Und Vorsicht vor Laktoseintoleranz. Es ist einfach, weißt du, nee, ich komme aus einer heldengeprägten Welt. Bei mir ist das alles anders. Ich stehe auf echte Kerle da oben. Ich stehe auf echte coole Ladies da oben. Ich stehe auf John Wayne. Ich stehe auf Cowboys mit Cowboyhüten. Ich stehe auf Carter Carlo mit einer Zigarre im Hals und Lucky Luke mit Zigarette im Mundwinkel. Auf Alain Delon und so weiter. Ich stehe nicht auf diese wachsweiche Männer sind Frauen, Frauen sind Männer und alle wissen gar nicht mehr. Alles muss anders sein. Hauptsache, dass es anders ist. Das ist nicht mein Wetter. Damit lösen wir auch keine Probleme. Und nur weil wir alle nur noch so miteinander reden und sagen, du, entschuldige, darf ich das so sagen, gehen wir trotzdem scheiße miteinander um. Nur weil wir das Wording ändern, ändern sich noch nicht die Umstände. Wir müssen an die Probleme ran und nicht an die Bezeichnungen. Also das ist auch alles ein Quatsch. Da könnte man wieder ein neues Fass aufmachen. Aber um das mit der Musik abzuschließen, Mach halt einfach, worauf du Bock hast. Und dann wird sich ein Rest, dann wird sich alles andere ergeben. Und genauso war es. Deswegen kann ich jetzt auf 33 Jahre zurückblicken mit Megaherz und sagen, man hat einfach mal angefangen und es war meins. Ich habe es gespürt, dass es meins ist. Und wie gesagt, da geht es nicht darum, und andere finden es aber scheiße, ich weiß, das muss mir keiner erzählen, ja, man hört doch was anderes. Aber ich habe mich entschieden, irgendwann das zu machen und da, der Sache bin ich treu geblieben. Ich bin, das ist das Einzige, eine Uni-Karriere habe ich irgendwie zu Ende durchgewirkt und habe es noch zum Magister geschafft, weil mein Vater gesagt hat, ohne Abschluss gehst du nicht runter von der Uni. Das musst du mir versprechen. Der Arbeiter, der seinen Sohn auf die Uni geschickt hat und ich jetzt beinahe hingeschmissen, weil ich so drauf, ist doch alles scheiße. Und ich bin ein sehr später Spätzünder. Ich bin ein Spätspätzünder und habe viele Dinge viel zu lang, viel zu leicht genommen und dabei auch übersehen, dass meine Eltern zurückgesteckt haben, um mir das zu ermöglichen. Man hat einfach auch manchmal eine durch nicht sehen oder nicht verstehen, macht man, ohne es zu wissen, Dinge falsch und bewertet falsch und übersieht. Aber sagen wir mal, das ist das Privileg der Jugend. Und später sagst du dann, scheiße, es tut mir leid, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Gas gegeben. Es hätte mich ja auch nicht mehr gekostet. Aber ja, gut, ich habe jedenfalls noch meinen Magister gemacht, aber ich habe keine Universitätskarriere angestrebt. Ich wurde zum Glück auch nicht Lehrer, um Gottes Willen, Gymnasiallehrer, beinahe. Wenn ich das geworden wäre, so wie ich emotional aufgestellt bin, ist überhaupt nicht drin. Ich hätte ja schon 1000 Mal einfach gehen müssen und sagen, mach doch eure Scheiße alleine. Seid ihr alle bekloppt? Die Eltern sind bekloppt, die Kollegen sind bekloppt und die Schüler sind bekloppt. Wobei die Schüler wahrscheinlich die noch am wenigsten Bekloppten sind in dieser ganzen Scheiße. Das habe ich ja an der Uni schon gemerkt. Das ist ein Drecksystem von elitären Arschgeigen. Furchtbar. So. Da war ich wieder viel mehr Arbeiterkind am Ende als Universitätstrottel. Also ich bin eigentlich auch immer überall gefühlt falsch. Aber in der Band nicht. Und deswegen bin ich da noch. Es hat einfach sollen sein. Und deswegen ist es immer irgendwie weitergerollt. Du brauchst natürlich Glück und Segen auf all deinen Wegen und Schutzengel. Aber man findet schon das, was zu einem passt. Vielleicht findet es auch dich. Das mag schon sein, aber es ist nicht das Geld. Wäre es das Geld je gewesen, dann wäre ich auch so ein Motherfucker geworden wie der Lindner und würde einfach nur ein ganzer blöd daherreden, eine Unternehmensberatung gründen mit 20 und Leute über den Tisch ziehen. Oder ich wäre bei Rheinmetall und würde mich freuen, dass wir jetzt ganz viele Panzer und Marschflugkörper produzieren. Ja, was für ein abgebrühter Scheißhaufen muss man sein, wenn man am Ende mit Betrügereien oder mit Waffen seinen Lebensunterhalt bestreitet. Es tut mir leid. Die haben auch Kinder, was erzählen sie denn denen? Hä? Es ist immer wieder unglaublich. Da bin ich ja wirklich froh, dass ich in einer Rockband spiele, weil wenn ich schief singe, ja, dann kann man sich die, also sagt man, dann zieht es dir vielleicht eine Plombe oder das Trommelfell platzt. Aber, oder die Augentränen oder die Brillengläser zerreißt. Aber ich bin zum Glück kein Statiker und wenn ich nicht aufgepasst habe, stürzt eine Brücke ein und hunderte Menschen sterben oder das Hochhaus kracht zusammen. Also mit der Musik ist die Chance, keinen großen Schaden anzurichten und Menschen zu gefährden, doch relativ, ist doch auch groß. Und da bin ich ganz froh, dass der Weg, den ich beschritten habe, dass ich mir da einigermaßen sicher sein kann, nicht lauter so Leichenpflastern seinen Weg. Eben nicht. Also ich glaube, bei Musik kann man sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ich möchte keinen Job nicht haben müssen, wo ich über Leben und Tod entscheiden müsste oder sowas. Also bin ich froh, dass ich nur Mucke mache, weil am Ende des Tages, die kommen, denen geht es in der Regel danach besser. So, und das ist, insofern sind wir auch, da sind wir doch auch wieder Psycho, da haben wir es wieder. Wir sind die Insassen in unserer Anstalt, aber wir sind auch trotzdem die Therapeuten. Die Grenzen verschwimmen einfach in unserem Geschäft. Wenn du kein Verrückter wärst, würdest du nicht oben stehen. Aber wenn du nicht auch therapeutische Qualitäten hättest, würden die Leute nicht kommen. Und ich glaube, da wird ein Schuh draus. Es geht einem einfach, mit Musik geht alles besser. Und ich würde noch dazu addieren, es geht einem einfach mit Musik auch besser. Und dem Musiker geht's mit Musik besser und dem, der die Musik hört, geht's auch besser. Also da ist, es muss halt die richtige Musik sein, sonst kann es ganz schön schmerzhaft werden, ist klar.
Ja, das ist klar, genau.
Aber
ja.
Halt also Cavalier wäre jetzt schwierig bei mir.
Du beschreibst es auch immer sehr schön. Also Musiker oder Künstler per se, das sind ja sehr sensitive Menschen. Das sind Menschen, die ja die Welt eigentlich ganz anders wahrnehmen und die Welt auch sehr reflektiert wahrnehmen. Und das ist halt einfach das, was dann dazu führt, dass man eben, wie du das halt nennst, Therapeut und auch der zu Therapierende gleichzeitig ist.
So ist es. Genau so ist es. Ja, man läuft mit ein paar geschliffenen Sinnen durch die Welt. Wenn man das nicht hast, die Wahrnehmung muss stimmen. Du musst mehr sehen. Ich wundere mich immer, wie wenig die Leute sehen. Ich fahre mit dem Auto rum und habe Leute auf dem Beifahrersitz sitzen und sage, hast du das Wahlplakat gesehen gerade? Nee. Also das gibt's ja nicht. Es war 8 Quadratmeter groß und direkt vor mir und im Kreisverkehr und ich bin nur links abgebogen. Wie konntest du das nicht sehen? Habe ich nicht gesehen. Hast den Oldtimer da drüben gesehen? Schöner alter Opel, habe ich nicht gesehen. Okay, der schaut mich ins Handy und ich weiß nicht, was er macht und schaut raus, mit den Augen, geradeaus und sieht den gleichen Sichtkreis wie ich und sieht die Dinge nicht. Gut, man kann in Gedanken spazieren gehen oder abschalten oder irgendwas, aber ich bin immer wieder erstaunt. Ich glaube, wir verlieren zusehends den Zugriff auf unsere Sinne. Also, so wie Urvölker, Naturvölker, Indianer, Indigene, Lakota, Cheyenne, suchst du ja aus, die haben wohl noch, die leben bis heute wohl noch mehr im Einklang mit der Natur. Schauen, gucken, machen, tun, fühlen, Erde anfassen, mal fassen mit den Händen, nicht nur das Handy bedienen, sondern auch mal in den Dreck greifen und die Baumrinde fühlen und so weiter. Genau, mal einen Baum umarmen, gibt mir immer Kraft. Treehugger würde ich mich nicht nennen. Ich gehe einfach in den Wald und sage so, und wenn ich das Gefühl habe, mein Herz-Kreislauf-System spinnt gerade und ich halte mal 5 Minuten einen Baum fest oder 2, ich schwöre bei Gott, jedes Mal fährt mein Puls runter, es geht mir besser. So,
kann ich dir erklären, warum?
Bitte gern, ich habe nämlich keine Ahnung, warum. Liegt es am Wasser?
Es ist, Bäume schütten auch das Oxytocin aus, also dieses Bindungshormon. Und dieses Bindungshormon reguliert unseren Kreislauf, reguliert unseren alles, was wir fühlen, reguliert das und bringt uns wieder auf einen normalen Level. Das ist das Gleiche, was wir auch, wenn wir Menschen umarmen, erfahren. Das Gleiche erfahren wir auch, wenn wir Bäume umarmen. Ich habe gestern erst zu einer Freundin gesagt, dann müsste man doch eigentlich Waldbesitzer sein.
Ja, stimmt. Was meine Güte. Ich gehe mal, wo ist er denn wieder? Er ist im Wald, er kommt in 3 Stunden, er umarmt heute wieder alle Birken.
Ja, genau.
Und dann die Buchen.
Lässt es heute wieder richtig gut gehen, er
umarmt. Oh, der Junge. Was treibt er denn im Wald? Er und seine Bäume. Ah ja, ich will es gar nicht wissen. Also das ist natürlich, okay, danke für die Erklärung. Wie heißt das
Oxytocin, das ist das Bindungshormon, ist das.
Mein Gott, bist du schlau. Und das ist ein Teil deiner Studien.
Das Bindungshormon nicht, nein. Ich bin einfach eine sehr wissbegierige Person.
Okay, eine sehr wissbegierige Person, schön. Du hättest auch sagen können, ich bin eine sehr gebildete Person. Da wäre es arrogant. Ist lustig, das Wording, ne? Dann klingt es gleich arrogant.
Ja.
Aber auch ehrlich, aber du sagst wissbegierig, wie sympathisch.
Dankeschön.
Und du weißt aber, dass du es hier nicht mit einer Wortpolizei zu tun hast. Ich bin zwar einer, der genau hinhört, aber ich bin nicht kleinlich. Ich bin kleinlich nur, wenn ich mit Leuten zu tun habe, wo ich sage, aha, da liegt es einer drauf an. Aber dann kannst du mit mir auch in den semantischen Krieg ziehen, in den Weltkrieg ziehen, und dann wird jedes Wort und jede Silbe zerlegt und auf die Goldwaage geschmissen. Aber Oxytocin heißt.
Oxytocin.
Kruzifix. Oxytocin. Okay, ja. Das weiß ich jetzt. Ich hätte gedacht, es liegt vielleicht daran, dass das Wasser da raufzischt und runterzischt. Aber nein, es ist das. Okay, gut, dann haben wir das auch geklärt. Und wie sind wir da drauf gekommen? Ja, man geht halt hin.
Du hast gesagt, du gehst manchmal in den Baum und wenn es dich reißt, umarmst du den.
So, ganz genau. Das macht man halt. So, und das ist so. Mein Gott, jeder muss seine eigene Erdung finden. Und da hilft kein. Da haben wir es wieder. Und nochmal zurück. Da rettet dich, Dich rettet kein Social Media. Dich retten keine Klaköre, die irgendwie sagen, ach, ist das super. Egal wie schief du in irgendeinem blöden, du singst selber ein Lied und stellst es auf Facebook und egal wie schief es ist und scheiße es ist, irgendeiner sagt, ach, das ist so schön. Meine Fresse. Nein, nein, nein. Man muss schon, ach, das Leben ist schon in Ordnung. Aber wie gesagt, das Leben ist okay. Nur um uns Menschen mache ich mir ein wenig Sorgen. Wir scheinen den Kompass verloren zu haben. Aber solange es Leute wie dich gibt, bin ich da hoffnungsfroh, weil dich treibt was Ähnliches um. Uns beide trennen 20 Jahre. Also du bist 20 Jahre jünger und das ist gut, weil eigentlich müsstest du auch schon zur Generation, jetzt chill mal, Alter, ist doch alles irgendwie, ich weiß nicht, und so, jetzt hör mal auf. Ja? Also, aber du scheinen uns ja ein bisschen die gleichen Dinge umzutreiben und zu zwicken. Und damit sieht man schon, dass das nicht ein Ding von meiner Generation ist, weil du bist die Nächste schon.
Ja, ja.
Du bist schon
die Nächste. Ich glaube tatsächlich, dass es in jeder Generation auch Menschen gibt, die, also wir hatten das vorhin, ne, sei mutig, habe Mut, deinen eigenen Verstand zu benutzen, dass es da schon auch viele Menschen gibt, die das machen. Aber man muss halt auch dazu befähigt werden. Und wenn wir sozusagen schauen, wie eben Kinder aufwachsen oder wie Bildung stattfindet, da ist halt die Frage, werden wir überhaupt noch dazu befähigt? Oder müssen wir uns das selber aneignen, indem wir zum Beispiel ein Interesse für Bücher, für Literatur entdecken und dann darüber in die Aufklärung kommen? Und
Na sicher. Warum wird denn der eine ein Bücherwurm und der andere hat bis zu seinem 30., 40. Lebensjahr noch nie ein Buch gelesen oder außer halt die Schullektüre oder irgendwas. Und es gibt keine Bücher. Ich teste immer das, wenn man so in Haushalte kommt, sagt, du, ich komme gleich, ich muss schnell in der Küche irgendwas. Und dann sitzt man im Wohnzimmer, schaut sich um und sagt, ey, nicht ein Buch. Das sind ja die neuen modernen Haushalte. Entweder bist du quasi bei so einem Politwissenschaftler oder irgendjemanden, der sagt, ja, guten Tag, bei der ARD, ich muss immer lachen. Wenn im Fernsehen ein Experte zu irgendwas, der Politologe zur Wahl, Herr so und so, erklären Sie doch mal ganz kurz die Wahlergebnisse. Sie sind von der Universität Köln. So, da lese im Hintergrund immer eine Wand voller Bücher. Bücher, 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 damit völlig klar ist, dem dümmsten Zuschauer ist hiermit klar, aha, der Typ da hat die alle gelesen, der ist also Experte. Klar, immer ist das Teil auch eine, wahrscheinlich ist es eine Bücherfototapete. Ich weiß es nicht, und zwar immer dieselbe. Aber es gibt ja auch das andere, wenn du sagst, klar, sitzt im Haus und sagst, das gibt's doch nicht. Kein Buch. Aber bei meinem Onkel, meiner Tante, meinen Eltern und überall, egal wohin ich kam, früher jedes Wohnzimmer, diese eine Wand fast. Bücher, 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 Bücher. Ich meine, fast alle waren von Bertelsmann, weil alle hatten das Bertelsmann-Abo. Weil irgendeiner hat es dir an der Tür. Guten Tag, ich bin aus dem Gefängnis entlassen, bitte geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß. Und schon bist du in der Abo-Falle. Die hatten also alle, guckst du rein, zweite Seite steht mal Bertelsmann Buchclub, Bertelsmann Buchclub. Und sie alle waren beim Bertelsmann Buchclub. Fast alle hatten auch die gleichen Bücher. Aber sie hatten alle Bücher. Und heute gehst du da rein und da liegt vielleicht eine Men's Health, damit er irgendwie seine Bierwampe, damit er weiß, dass er, okay, ich bin jetzt um die 50, wie kriege ich denn meine Bierwampe los? Und sie, wieso Bücher? Ich habe ja Audible. Verstehst du? Also auch da, man hat das nicht. Es gibt auch keine Platten im Schrank. Und du sitzt als Gast da im Wohnzimmer. Was machst du? Zupfst dein Handy raus und schaust mal, was dein Instagram-Account so rauswirft. Oder hey, wie viele Plays habe ich eigentlich auf Spotify oder YouTube bei Everything is Wunderbar? Weil ich könnte auch die ganze Zeit nur die Wand anglotzen. Da ist ja sonst nichts. Weil da nichts ist. Ansonsten würde man vielleicht ans Bücherregal sich stellen, den Kopf schräg in den Nacken legen und sagen, was haben wir denn da für Bücher? Und ich sage dir, nichts informiert so sehr über Leute wie ihr Bücherregal. Wahrscheinlich haben deswegen ganz viele Leute ihr Bücherregal abgeschafft, weil sie gemerkt haben, die haben festgestellt, dass wenn wir hier lauter Bücher von Konsalik drinstehen haben oder Uta Danella oder dass die uns für ein bisschen einseitig begabt halten oder so. Ja, und dann hat man gesagt, lass uns doch die Bücher wegtun, dann kann uns keiner mehr unterstellen, wir würden doch Schwachsinn lesen.
Es ist eine sehr schöne These. Ich glaube, der sollten wir mal nachgehen.
Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Hast du noch Fragen?
Genau, ich wollte gerade
Ja, dann mach
sagen,
doch.
dass wir ja schon ganz schön lange quatschen und ich habe zum Schluss jetzt noch zwei Fragen für dich.
Bitte.
Und zwar, die eine Frage wäre, für was bist du im Hier und Jetzt dankbar?
Und die andere?
Und die andere ist, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Oh, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, die Frage von zuvor nicht beantworten zu müssen. Und dann sind wir hiermit fertig.
Okay, gut, das hatte ich auch noch nicht, aber sehr schön. Danke.
Aber es stimmt zwar nicht, aber da ich mich kenne, ich würde mich wieder total verlabern. Wie war die Frage nochmal? Gib sie mir nochmal kurz.
Und zwar, für was bist du im Hier und Jetzt dankbar?
Das ist relativ einfach. Ich bin dankbar, A, da sein zu dürfen und diese ganze Zeit, egal wie viel durchgeknallt sie ist, mitnehmen zu können und das Leben erleben zu dürfen. Also dieses Leben, das ich mein Leben nenne. Also dass meine Mutter noch lebt und ich sie als sehr gute Freundin heute immer noch fragen kann, nerven kann, mit ihr diskutieren kann. Das ist toll. Und dass man immer wieder großartige Leute trifft im Leben. Also vor lauter, oh, wow, hatten wir. Es ist sehr viel Finsteres rausgekommen. Es ist auch richtig und wichtig, dass man das Negative auch thematisiert und nicht immer so tut, als würde es nicht existieren. Wir müssen den nicht guten Dingen ins Auge schauen und wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Und ja, man muss immer stets das Beste hoffen, aber mit dem Schlimmsten rechnen. Damit fährt man nicht so falsch, finde ich. Aber was wirklich positiv ist, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht und ab und zu mal abwarten kann, man trifft auch immer wieder großartige Leute, großartige Menschen, die ins Leben treten und sagst, aber, und oft, wenn man am wenigsten damit rechnet, passiert irgendwas. Und dann geht's mir, ich gehe auf Konzerte und immer wieder passiert mir auch dieser magische, weil ich bin ja Musiker und Fan auch. Ich bin ja auch Konzertgänger, leidenschaftlicher und auch einer, der auf der Bühne steht. Und wenn ich eine geile Platte kaufe und eine gute Mucke höre, dann geht mir das Herz auf. Wenn ich auf ein Konzert gehe und sehe, wie die brennen, selbst wenn es nicht wirklich meine Mucke ist, aber dieses gute Gefühl zu sagen, wow, sind die gut, cooles Publikum, geile Attitüde, ich fühle mich hier geborgen und aufgehoben und man erlebt einfach immer wieder mit Menschen, trotz der Menschen, erlebt man immer wieder mit den Menschen großartige Momente. Es gibt immer wieder Chancen, sich auch vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Und wenn man sich selber die Chance gibt, heißt rausgehen. Man muss dem Leben eine Chance geben. Gib dem Leben eine Chance, dich zu überraschen. Dann wird das auch passieren. Und das ist eigentlich mal das Positive. Das muss auch mal rausgestrichen werden. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich noch da bin. Letztes Jahr hätte ich meinen Löffel weggeschmissen. Das war ein sehr komisches Gefühl. Und dann, man vergisst es und verdrängt es aber auch so blitzartig wieder. Und dann macht man einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Es hat einen so schnell wieder die Normalität. Aber das ist eben auch ein Überlebensinstinkt, muss man mal anerkennen. Aber umso mehr, trotz allem, wenn ich mal in Ruhe drüber nachdenke, ganz ehrlich, es gibt immer sehr viel, worüber man sich freuen kann. Und wenn es der Baum ist, der da draußen irgendwo im Wald auf mich wartet oder nicht, der denkt sich, oh komm bitte, scheiße, wäre ich kein Baum, könnte ich jetzt weglaufen, aber ich bin ja ein Baum. Also er muss da stehen bleiben und sich von mir umarmen lassen. Aber das sind schöne Momente. Und da gibt's eine Menge. Und solange es immer wieder schöne Momente gibt und solange man sich auf- und abregen kann, solange man lachen und weinen kann und solange das Spannungsfeld, solange man auf diesem wunderbaren Spannungsbogen unterwegs ist, also solange nicht es in ein nur noch von finster zu ganz finster und noch finsterer wird und immer wieder zack, zack, solange es abwechslungsreich und spannend auf und ab geht, naja, würde ich sagen, passt schon. Es ist diese Achterbahnfahrt ist es immer wieder wert, gefahren zu werden, noch. Und
Ja.
wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, oh, ich würde auch gerne einen Doktor machen, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr, jetzt bin ich zu alt. In Geschichte.
Du, in meiner ersten WG habe ich in Leipzig in einer WG gelebt. Da habe ich mit jemandem zusammengewohnt, der war 55 und hat studiert halt, war Rettungssanitäter und hat dann überlegt gehabt, dass er mit seiner Zeit, die er hat, durchaus nochmal ein Studium anfangen könnte. Und also ich glaube, man ist nie zu spät, um irgendwelche Dinge zu beginnen.
Ja, da hast du recht. Das stimmt. Aber die Zeit. Die Zeit. Vielleicht mache ich das dann, wenn ich in Rente gehe, also in Rock'n'Roll-Rente. Und dann werde ich so als 65-Jähriger mich irgendwo in den Hörsaal mit reinquetschen. Und guten Tag, machen Sie mal Platz, junger Mann, ich will auch mal. Und die sagen, oh, jetzt kommt der alte Facker und nimmt uns noch den Platz weg und schnauft uns die Luft weg. Was will? Ey, du bist ja schon tot, ey, du bist ja schon Geschichte. Was willst du jetzt Geschichte studieren? Ich hab nur nicht, genau. Ey, du brauchst nicht Geschichte studieren, du bist es. Ciao, verpiss dich, Opa. Ja, mit dem Respekt sind wir damals den Gast, als ich Geschichte studiert habe in München, waren sehr viele sehr alte Leute, die ein Seniorenstudium gemacht haben. Die Hörsäle waren so überfüllt, es war Sommer und der Hörsaal war total überfüllt und man hörte den Dozenten nicht, der hatte keinen Bock, der winselte irgendwas leise ins Mikro. Es war so ein allgemeines Raunen, es hatte keine Luft in dem scheiß überfüllten Hörsaal, draußen plus, weiß ich nicht, 25, 30 Grad, es war Sommer. Und um dich rum, die kamen immer als Erste, auf den Plätzen saßen die Senioren, 60, 70, 75, manch einer 80. Und wir saßen mit dem Hosenboden auf der Treppe und haben uns gedacht, ey, was sei denn das, ey? Guck dir die Arschgeigen an. So wie man halt respektvoll so vor sich hin mault. Ja, genauso werde ich es machen. Ich werde mich quasi an meinem eigenen jüngeren Ich rächen, indem ich da hingehe und sage, oder? Klingt sie eine Zeitreise, wird es leider nicht sein. Aber ja, vielleicht mache ich meinen Doktor in Geschichte noch, weil einen Doktor zu haben. Und jetzt kommt's, ohne Abschreiben, ohne Fehler in der Zitierung und so weiter, sondern einfach ich möchte keinen Habeck-Doktor, keinen Baerbock-Doktor und keinen Gutenberg-Doktor. Ich möchte einen echten, ohne KI, so wie man es macht, mit Bibliothek reingehen, rausexzerpieren, die Fußnoten setzen und dann hätte ich gern vom Professor Tralala ein Magna Cum Laude. Yeah! Ja, okay, hast recht, das werde ich noch machen, aber erst, wenn es an der Zeit ist. Und du hilfst mir dann ein bisschen, du weißt ja dann, wie es geht.
Genau, also ich hoffe, dass ich nicht noch so lange beschäftigt bin, an meiner Dissertation zu schreiben, bis du in Rock'n'Roll-Rente gehst, aber ich würde dir dann sozusagen gerne zur Seite stehen.
Und ich kann dir ja sagen, du, sag mal, du bist jetzt erfolgreich promoviert und machst ja alles möglich, machst ja Sachen und in 10, 15 Jahren sage ich, hallo. Können Sie noch erinnern? Und so, hä, wer sind Sie denn, Sie gebrechlicher alter Sack? Ich bin der Arzt. Ich fange jetzt an mit dem Doktor. Er kann sich erinnern, du hast gesagt, du hilfst mir. Und so, oh Gott, scheiße, hab ich es echt gesagt. Und dann ziehe ich bei dir ein und dann zeigst du mir immer den dann, ja, BG-mäßig halt, wie man es halt so macht. Und damit du mir hilfst und dann musst du mir ja zeigen, welche Uni würdest du mir empfehlen, Chemnitz? Ist eher
natürlich. Also ich glaube, in Geschichte ist Chemnitz nicht so die herausragende Uni.
Okay. Ja gut, dann gehe ich nach Augsburg oder München. Oder vielleicht gleich ins Ausland. Egal.
Ja, das wäre auch eine Idee. Also gerade in
Oxford.
Eden oder in Shanghai oder.
Quatsch. Oxford, Harvard, Princeton.
Hm? Ja, aber ob die dann in 15 Jahren immer noch so hoch gerankt sind, die Unis, das ist.
Naja, also ich sage mal, okay, ich glaube, alle, die da abschließen, schließen nicht ab, weil sie so wahnsinnig gescheit sind, sondern weil sie es sich leisten können. Und irgendeiner wird dir schon die Doktorarbeit schreiben. Naja, dann sind wir wieder beim Bescheißen. Egal, kommt, wie es kommt. Irgendwann habe ich einen Doktor oder keinen. Schlau bin ich ja trotzdem. Das ist ja keine Frage des Titels, das ist ja eine Frage der Einstellung. Insofern muss ich sagen, wir machen einfach mal so weiter. Ja, irgendwann kommst du zum Konzert?
Unbedingt.
Welches? Leipzig?
Irgendwann, ja, wenn ihr in Leipzig spielt, ich hatte vor uns mal kurz geguckt, wann spielt ihr in Leipzig?
Ja, bitte, weil ich das weiß.
Ja, genau.
Ich bin halt da, wenn ich da bin. Dafür habe ich ja wohl ein Tourmanagement und so weiter. Es wird aber mal im Mai sein, denke ich, oder? Mai, glaube ich. Mai? Im Mai sind wir auf Deutschland-Tour. Also dann wird das in Leipzig im Mai sein.
Hier am 16.05. ist das.
Dann komm einfach nach Leipzig.
Mhm. Und ich würde noch meinen, sozusagen, bevor sozusagen du anfängst, deinen Doktor zu machen, kommt das neue Album von Eisbrecher raus, das Kaltfront-Album. Das kommt am 14.03. Und das wird sozusagen wahrscheinlich auch so gut sein, dass es einen Doktortitel verdient.
Oh, Doktor Kaltfront. Das ist nicht schlecht. Diese Platte ist so gut, kriegt einen Doktortitel. Das ist geil. Es werden jetzt einfach Alben, guten Alben werden einfach Titel verliehen. Danke, Dr. Kaltfront. Ja, okay, das weiß ich aber zu schätzen. Ich ziehe meinen Hut und sage vielen, vielen herzlichen Dank für die schöne Unterhaltung und für die guten Fragen. Und wenn es lang dauert, hat es meistens Spaß gemacht. Und ich schaue auf die Uhr, sage 106.
Ja, ja.
Aber danke, also das war mir eine Freude. Dankeschön. Dann bleib gesund, bis bald und hau rein. Ja.
Genau.
Servus. Bye. Ciao, Diana. Ciao.
Und damit, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, verabschieden wir uns. Wir haben heute wirklich lange gequatscht. Der Alex und ich, wir wünschen euch noch eine gute Zeit und wir weisen euch nochmal darauf hin. Am 14.03. kommt das neue Eisbrecher-Album Kaltfront und damit wünschen wir euch jetzt schon viel Spaß. Also, Freitag ist es soweit. Macht's gut. The Bear!